Brüderungsschwestern im Herrn, das Fest der Heiligen Familie kann in seiner Bedeutung überhaupt nicht überschätzt werden, denn die Institution, wenn ich sie mal so nennen darf, die Institution der Familie kann in seiner unvergänglichen, immer gleich bedeutenden Wichtigkeit überhaupt nicht überschätzt werden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in dem berühmten Jahr 1968, als dann es begann, die gesamte Gesellschaft und die ganze Kultur auf den Kopf zu stellen, da ging man natürlich auch auf die Familie los. Warum denn? Weil die Familie zu patriarchalisch ist. Die Familie hat etwas mit Einordnung und Unterordnung zu tun. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Also wurde der Familie der Krieg erklärt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die Familie muss sozusagen als patriarchalisches Institut einfach hin kurz und klein geschlagen und zertrümmert werden und beseitigt werden. Wir wollen nur noch Gleichberechtigung. Unter diesem Etikett wird das ja bis auf den heutigen Tag verhackstückt. Und das Zerschlagen, die Zerstörung der Familie ist ja schon äußerst weit gediehen. Man fragt sich, was soll eigentlich noch passieren, wenn man einfach mal diese Zustände des gemeinschaftlichen, zwischenmenschlichen Zusammenlebens sich so anschaut. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Familie ist eine Institution, die offenbar schon von Schöpfungswegen vorgegeben ist. Denn überall, ursprünglich in der gesamten Welt, zu jeder Zeit, gerade auch zu diesen Zeiten, als man noch nicht sozusagen mit Handy und so weiter rund um die Uhr surfen konnte, war die Familie der Punkt und die Grundgemeinschaft jeder größeren Gemeinschaft. Offenbar ist das nicht von ungefähr. Offenbar ist das gar nicht von zufällig. Das sollten wir auch einmal bedenken. Die Familie schon von diesem Phänomen her, wie ich es gerade gesagt habe, überall, zu jeder Zeit, als die Grundform menschlichen Zusammenlebens, näherhin als die Zweisamkeit von Mann und Frau und deren Kinder. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir feiern heute das Fest der Heiligen Familie, das insofern schon einen ganz einzigartigen Charakter hat, als es der einzige Festtag ist im Kirchenjahr, der nicht etwa einen Heiligen feiert, ein Ereignis der Heilsgeschichte in Jesus Christus, ein Apostel, sondern das einzige Fest, ist Ihnen das schon mal aufgefallen, das eine soziale Komponente in den Mittelpunkt stellt und nicht mehr das Individuelle, den einzelnen Heiligen und Christus und das, was er getan hat für uns. Darüber sollten wir schon einmal nachdenken. Es gibt nur den einzigen Festtag, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der den Menschen unter dem Gesichtspunkt seiner Sozialität, seines sozialen Wesens, einer sozialen Komponente, ja, feiert, müssen wir sogar sagen und können wir sagen. Das muss doch etwas Besonderes auch auf sich haben. Wir sind ja leicht geneigt, so ein bisschen oberflächlich da zu denken. Ich will das jetzt keinem auch da direkt so anhängen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, aber dann geht man dann so oft so flapsig über die Dinge weg und meint, man hat schon alles begriffen. Also, heilige Familie, ah ja, aus dem trauten hochheiligen Paar, Josef und Maria, kam also der holde Knabe im lockigen Haar dann noch dazu in der heiligen Nacht und da waren sie eine heilige Familie. Und da macht die Kirche halt ein Fest draus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das wäre doch entschieden zu einfach und zu primitiv. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, inwiefern ist denn die heilige Familie aus Josef, Maria, der Mutter Gottes und dem göttlichen Jesuskind eine heilige Familie? Naja, eben, weil die Familienmitglieder alle Heiligen sind. Das ist schon mal ein Grund. Aber dieser Grund genügt noch nicht. Wie sind denn die zusammengekommen? Haben die sich auf der Disco kennengelernt, der heilige Josef und die Mutter Gottes? Oder auf der Krampfensitzung von der Fasnacht? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Josef und Maria wurden von Gott zusammengeführt, ausdrücklich. Josef war mit der Jungfrau von Nazareth verlobt und nun sieht er nach deren Rückkehr von ihrem Besuch bei Elisabeth, die ja dann Johannes den Täufer geboren hatte, dass seine Braut ein Kind erwartete und er unmöglich der Vater ist. Er will sie in aller Stille entlasten. Und jetzt greift Gott ein durch seinen Engel. Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist nicht aus einem Treuebruch, sondern es ist vom Heiligen Geist. Und du sollst diesem Kind den Namen Jesus geben. Und es wird der König sein, der Garant ist für die ewige Dynastie des davidischen Geschlechtes, wie ich das angesagt habe in der Nathans-Prophetie. Weil du, Josef, aus dem Geschlecht Davids bist. Die Mutter Gottes und der heilige Josef werden also von Gott zusammengeführt. Und das Kind, das sie empfangen und geboren hat, ist der ewige Sohn Gottes. Jungfräulich empfangen und jungfräulich geboren, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das heißt im Klartext, die heilige Familie ist nicht nur eine Idee, sondern sie ist sogar eine Stiftung Gottes selbst und schon von daher absolut heilig, nicht nur, weil sie sich aus Heiligen rekrutiert. Und warum ist denn die heilige Familie noch heilig? Da gibt es ja noch eine Steigerung. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie ist sie denn konzipiert, die heilige Familie? Sie ist konzipiert nach dem Vorbild der allerheiligsten Dreifaltigkeit selbst. Vater, Sohn und Heiligen Geist. Der Vater zeugt den Sohn und Vater und Sohn zeugen lassen aus sich hauchen, den Heiligen Geist. Und diese drei sind eins in der Liebe. Die Liebe, die göttliche Liebe, ist die Kraft, die die drei göttlichen Personen, ohne dass den Personen dadurch ein Abtrag geschehe, zu einer Einheit zusammenschweißt, zu einer unauflöslichen Einheit, dem einen göttlichen Wesen aus drei Personen zu einer Dreieinheit. Und entsprechend dieser liebenden Dreieinheit in Gott ist schon die Ehe zwischen Mann und Frauen, was anderes ist keine Ehe, zu einer Zweieinheit in der Liebe gestiftet, nach dem Vorbild der Dreieinheit in der Liebe, in der allerheiligsten Dreifaltigkeit selbst. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das einmal wieder zur Erinnerung, was die Heiligkeit des Sakramentes der Ehe betrifft. Und dann aus der Liebe von Vater und Sohn, aus dem gegenseitigen sich hingeben, der Heilige Geist, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist dann eine Familie. Gott existiert von Ewigkeit zu Ewigkeit als Familie, auch wenn Gott keinen Leib hat. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und nach diesem Vorbild hat Gott dann die heilige Familie zusammengefügt. Und dieses Kind macht dann aus der Ehe von Josef und Maria eine Familie, ein Kind, das Gott geschenkt hat. Nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern es ist Gott selbst. Haben Sie das so schon mal gesehen? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist das, das ist göttliche Weisheit. Merken Sie das. Und was haben wir? Hier in der Welt, weil wir ja den lieben Gott entsagt haben, menschliche Torheit, Chaos und keine Ordnung. Sollten wir uns als Kontrast auch einmal klar machen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich habe es eingangs gesagt, die Familie ist ja deswegen so angefeindet seit dem Uraufstand 1968, weil diese Familie eben patriarchalisch sozusagen gebaut ist. In der Tat, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Familie hat eine Architektur von Gott her. Die Familie besteht nicht aus gleichartigen Partnern oder wie das heißt, oder die da nur irgendwo in Beziehung sind. Wir operieren heute mit den Worten Partnern und Beziehungen. Puh, so völlig schuldlos, so unschuldig, so richtig naiv, als wäre das das Selbstverständlichste von der ganzen Welt. Ich fasse es nicht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie ist die Familie von Gott gebaut? Nicht nur die heilige Familie, sondern als heilige Familie ist sie ja normativ überhaupt für jedes zwischenmenschliche Zusammenleben. und zwar unveränderbar, weil sie eben nach dem Vorbild der und nach dem Ab und der allerheiligsten Dreifaltigkeit konstruiert ist und damit ein Abbild Gottes ist. Wir reden immer von Mensch ist Abbild Gottes als Individuum. Ja, falsch ist das nicht, aber es ist noch nicht alles. Gott lebt ja nicht individuell, sondern er lebt als Dreieinheit, Dreipersonal. Das heißt, die Familie selbst ist Abbild der allerheiligsten Dreifaltigkeit, Abbild der Trinität, der ewigen Trinität. Und schon von daher wird sie ewig normativ und Gültigkeit haben. Und da kann die Welt machen, was sie will, da kann sie auf den Kopf stellen. Gott hat das festgelegt. Und wer an der Familie rührt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und das ist ja längst selbstverständlich geworden, der unterstellt sich einen Frontalangriff gegen Gott selbst. Das wird ihm mit Sicherheit schlecht bekommen. Gott lässt seiner nicht spotten. Gott lässt sich nicht zum Hampelmann machen von den Menschen. Und Gott soll, keiner soll meinen, auf allem anderen, was da so inzwischen angeboten wird, könne der Segen Gottes ruhen. Ausgeschlossen. Im Grunde genommen sind das Dinge, die selbstverständlich sind. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, auch die Familie ist hierarchisch gebaut. Sie hat eine hierarchische Architektur und ist nicht ein Haufen von einfach gleichen Abziehbildern. Wir inzwischen haben wir ja noch, wird ja schon kaum noch von bald zwischen Mann und Frau unterschieden. Mutter und Vater gibt es ja schon älter 1 und älter 2. Ne? Sie kennen ja diesen exorbitanten Wahnsinn, mit dem haben wir es ja schon zu tun. Gott lässt seiner nicht spotten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und wie ist diese Architektur? Nach dem Vorbild der Trinität selbst. Der Mann ist das Haupt der Frau, wir haben es gerade gehört. Warum? Weil er den Vater im Himmel repräsentiert. Die Frau braucht darüber nicht böse zu sein oder eingeschnappt oder beleidigt zu sein oder sich hintangesetzt zu fühlen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das, was bei uns in unserem Staat schon lang unter Gleichberechtigung läuft, ist keine Gleichberechtigung, sondern Gleichmacherei. Was ist der Unterschied? Was bedeutet Gleichberechtigung? Recht einem zugestehen bedeutet doch, jedem das zugestehen, was ihm gebührt, was ihm zusteht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Mann ist keine Frau und Frau ist kein Mann und Kind sind keine Eltern und die Eltern sind nicht die Kinder. Gleichberechtigung heißt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Ungleichbehandlung. Ich habe mich nicht versprochen, Sie haben richtig gehört. Gleichberechtigung bedeutet Ungleichbehandlung, nämlich nach Maß und Art der Ungleichheit. Wer Mann und Frau, die als Menschen natürlich gleich sind, auch in der Würde gleich, überhaupt keine Frau, keine Frage, gleich einfach über einen Kamm schert, tut beiden Unrecht. Die Frau ist kein Mann und der Mann ist keine Frau. Und der Ehemann ist nicht die Ehefrau und die Ehefrau nicht der Ehemann. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es wäre so wichtig, dass wir Christen endlich mal nicht nur konsumieren, was uns da in den Medien entgegenflimmert, sondern mal den Verstand einschalten und die Dinge mal hinterfragen auf ihre Vernünftigkeit. Also Hierarchie bedeutet auch immer ein- und unterordnen, dass der Mann das Haupt ist als Vater. Wie der Vater im Himmel der Vater ist und nicht der Sohn und nicht der Heilige Geist, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, gibt ja dem Mann nicht etwa das Recht, dass er mit der Frau dann einfach Schlitten fahren kann, den Macho machen kann. Das kann man ja überhaupt den Männern gar nicht deutlich genug sagen. Hüten Sie sich, Ihre Frau als wie einen Macho zu behandeln, Männer. Dann bekommen Sie es auch mit dem lieben Gott zu tun. Sondern der Mann hat seine Frau zu lieben, wie Christus die Kirche geliebt hat. Und wie hat er sie geliebt? Er hat sie sich hingegeben am Kreuz. Eine Frau, deren Mann sich für sie kreuzigen lässt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die ist nicht betrogen. Die braucht sich nicht zu beklagen. Aber ich sage Ihnen auch eines, hier sind schlimme Dinge in der Kirche schon lange, nicht erst nach dem Konzil, versäumt worden. Wo hört man sowas in dem Brautunterricht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Ja, da war immer nur die Devise, über sowas schwätzt man nicht. Ne? Sperr die zwei in Heuschober ein und so weiter, da kommen die schon alleine klar. So einfach geht das offenbar nicht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das kann ich Ihnen sagen aus meinem Studium von Gerichtsakten, auch aus dem Beichtstuhl. Von daher weiß ich, was Kirche alles versäumt hat. An den Eheleuten, da wird furchtbar gelitten. Und es ist eine Schande, wie die Kirche eigentlich zu diesen Themen Stellung nimmt. Praktisch gar nicht. Jetzt wird Ihnen seit ein paar Jahren, über schon 10 Jahre inzwischen, sozusagen das Thema aufgezwungen durch die sexuellen Missbräuche der eigenen Amtsträger. Furchtbar. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Familie hierarchisch strukturiert. Und was ist da noch so erstaunlich eigentlich an der hierarchischen Struktur der heiligen Familie? Schauen Sie einmal. Das Haupt ist der heilige Josef. In welcher Rang rangiert der sozusagen geistlich? Eigentlich ganz unten. Der heilige Josef ist gerecht, er ist heilig. Aber schon die Mutter Gottes ist die, die ohne Makel der Erbschuld empfangen ist. Beide sind nur Menschen, aber die Mutter Gottes ist ihm unendlich sozusagen geistlich überlegen als die Immaculata. Und wer ist das Kind, der den beiden untertan ist und gehorsam ist? Das ist der Sohn Gottes. Das schon mal aufgefallen? Der Sohn Gottes stiftet eine Hierarchie, Familie, und setzt sie selbst an die unterste Stelle. Familie ist im katholischen Sinne, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, kein Konsumgut. Was will uns denn die Welt, eine antitheistische Welt, über Familie und Ehe erzählen? Aber das schlotzen wir rein. Und dann, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Familie bildet eine Einheit. Eine Einheit, die lebende Einheit, Zweieinheit aus den Eheleuten, die unauflöslich sakramental verbunden sind und den Kindern. Und dieses Kind, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist doch nichts anderes als die fleischgewordene Liebe eines ereignishaften Aktes, nämlich der sexuellen Einheit von Mann und Frau in der Ehe. Hoffentlich in der Liebe. Und damit ist das Kind, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nicht halt ein Kind, sondern die ewige Fleisch und Person gewordene Liebe seiner Eltern. Nietzsche sagt einmal, wirklich kein christlicher Philosoph, der Nietzsche, Liebe will Ewigkeit, tiefe, tiefe Ewigkeit. Ja, wunderbar, Herr Nietzsche, das haben Sie in dem Kind. Das in Liebe von Papa und Mama gezeugt und empfangen worden ist für alle Ewigkeit. Denn ein Kind, das einmal die Mutterschoß empfangen wurde, hört nie mehr auf zu existieren, auch wenn es abgetrieben wird, nicht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Nie mehr. Damit wird eine Ewigkeitsexistenz begründet durch Gott. Die Eltern sind nicht alleine für sich, sondern Gott, der dann eine unsterbliche Seele in dieses Kind hinein küsst, wie auch gesagt wird. Die Einheit der Familie, was bedeutet denn das? Wo wird denn das heute relevant, liebe Brüder und Schwestern? Wo wird denn das heute relevant, die Einheit der Ehe? Im Namensrecht. Wissen Sie, im Handelsrecht, da gibt es einen Grundsatz, dass der Grundsatz der Firmenwahrheit. Das heißt, die Firma, die muss unter ihrem Firmennamen firmieren. In unserer Familie, in unseren Familien, so sagen auch keine Katholiken was dazu, ist alles längst genehmigt, da kann jeder seinen Namen haben, die Doppelnamen, ne? Oder dass der Name der Frau angenommen wird. Das heißt, hier wird geleugnet, dass der Mann das Haupt ist. Hier wird genau diese Architektur geleugnet im Namensrecht. Achten Sie mal darauf. Ja, ich weiß, ich rede total gegen den Strich. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der liebe Gott ist total gegen den Strich der Welt und gegen das Mainstream. Deswegen rede ich auch so dagegen. Aber das müssen Sie wissen. Wir haben heute ein Namensrecht, wenn ich einen Brief schreibe, sehr geehrte Frau sowieso, dann kann das passieren, dass ich die zweite Zeile anfangen muss. Firmenwahrheit, Familienwahrheit. Was ist denn da mit diesem Doppelnamen? Das ist ein Zeichen von, wie das heißt, Emanzipation. Die Frau, die aus dem Manzipium, aus dem Mund, wie das im germanischen Recht hieß, heraustritt, die sagt, ich bin da selbstständig. Das heißt, damit sprengt sie eigentlich auch diese Einheit. Die Trinität lebt als Einheit. Die heilige Familie lebt als Einheit. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie sehen darin auch, Sie müssen in der katholischen Lehre, müssen Sie so fit sein, dass Sie sofort das übersetzen können, was draußen geschieht in der Welt und von der Politik und sagen, da ist der Hase im Pfeffer. Diese Hierarchie kehrt sich dann, der heiligen Familie kehrt sich dann am Kreuz in einem gewissen Sinn um. Die Achse ist die Mutter Gottes. Wo denn? Frau, siehe da deinen Sohn, siehe da deine Mutter. Das heißt, der Sohn, der ihr untertan war, tritt nun als Haupt der Kirche. Die Mutter Gottes ist das Urbild der Kirche und der Johannes ist der Sohn der Kirche. Die Kirche als Familie, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die hierarchisch konstruiert ist. Das ist göttliche Weisheit, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das ist göttliche Weisheit. Na komm, wir mit unserer modernen Gescheitheit und wollen das als verstaubt oder altmodisch oder sowas. Dann ist ja nur noch monströs dumm, was man der Kirche da heute vorwirft. Im Grunde genommen beschämend. Nur wissen die, die der Kirche diese Vorhaltung machen, nicht, was sie für einen Blödsinn schwätzen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Ehe hat dann und eine, ihren Grund auch eben in Gott und die Familie ihren Grund in der sexuellen Einigung von Mann und Frau. In der liebenden Zweieinheit, die durch die sexuelle Einigung als sakramentaler Akt begründet wird. Es ist einfach nicht richtig zu sagen, wir heiraten in der Kirche und dann haben wir einen Defscheu und dann können wir sexuell drauf losmachen, was das Zeug hält. Absolut nicht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die sexuelle Einigung ist nur in Ordnung und Sie können die ganze Ehemoral, können Sie im Grunde genommen mit einem oder zwei Sätzen auf einen Bierdeckel draufschreiben. Ist nur in Ordnung und entspricht dem Willen Gottes in der sakramentalen Ehe und zwar nicht auf jedwede Weise, so nach eigener Rezeptur, eigener Gestaltung oder nach den Kochbüchern der Welt, sondern der Schöpfung entsprechend. So einfach ist das. Die Wahrheit hat kein Spektrum, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Nur die Sünde, die hat ein Spektrum. Die schillert wie Benzin auf Wasser. Wir leben in einer Gesellschaft, deren Maxime Lust und Spaß ist. Esse, trinke und natürlich die sexuelle Wollust, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Man sagt der Kirche ja nach, sie sei leibfeindlich. Vollkommener Quatsch, ne? Vollkommener Quatsch. Die Sexualität, die menschliche Sexualität ist etwas Gutes. Aber sie ist auch nur dann gut und nicht zerstörerisch, wenn sie in der Ordnung des göttlichen Willens bleibt. Und nicht man meint, man könne da selbst irgendwo schon da machen, weil man die Macht dazu hat oder die Möglichkeit dazu hat. Das ist auch keine Ausnahme, wenn dann Ehegatten sagen würden, naja, wir wollen uns ja auch nicht, dass wir uns nicht wehtun, ne? Es hat uns alle bald gefallen. Und immer, Eheleute können doch die Schöpfungsordnung nicht suspendieren, liebe Brüder und Schwestern. Die haben sich nach der Schöpfungsordnung zu richten. Verbindlich. Das ist normativ. Ehe und Familie sind absolut vorbildlich und normativ, so wie sie von Gott eingerichtet sind, dem Schöpfer und dem Erlöser. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, schauen Sie einmal, wohin ungeordnete Sexualität führt, wohin es führt, wenn ich die sexuelle Lust zur Maxime und zum Trumpf erhebe, sage ich einmal. Das zerstört die Ehen. Das zerstört die Familien. Und was zerstört es dann auch? Die ganze Gesellschaft. Die ganze Gesellschaft. Stellen Sie sich einmal vor, unsere Gesellschaft für die Leben in dieser Ordnung, wie ich das eben in Ehe und Familie, wie ich das eben gesagt habe, und auch was die Sexualität betrifft. Meinen Sie, die würde so aussehen, wie sie aussieht? Leben nicht. Und wie viele Nöte sind damit verbunden? Wie viele menschlichen Tragödien sind damit verbunden? Bei den Psychologen sind die Couchen voll. Nicht zuletzt auch deswegen. Und was macht unsere Gesellschaft, was macht unser Staat? Der pusht das noch, ne? Der pusht das noch. Das heißt, ein Staat, der sich selbst zerstört. Ich meine das jetzt in einem ganz anderen Sinn wie Sarrazin. Aber ist so. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und noch etwas anderes, ich habe es kurz schon angesprochen, alle sind nur heute nur noch Partner, ne? Oder sie leben nur noch in einer Beziehung. Ist das nicht perfide sowas? Ist das nicht teuflisch? Ist das nicht satanisch? Aber wieso denn das? Ist doch schön. Partner ist sowas Nettes, ne? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was geschieht, wenn ich nur von Partnern rede, von den Eheleuten? Eine Partnerschaft begründet keine Zweieinheit, keine Sakramentale. Nach dem Vorbild und als Abbild der allerheiligsten Dreifaltigkeit und auch der heiligen Familie. Partnerschaft ist locker, Tarifpartnerschaft, Verkehrspartnerschaft, Geschäftspartnerschaft, Koalitionspartnerschaft, solange es halt eben gut geht, ne? Solange man sozusagen sich früher einem rechnet, ist das gut. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wer nicht mehr will als eine Partnerschaft, der, dem fehlt ein wesentlicher Moment, ein wesentliches Moment im Ehewillen, der schließt eine ungültige Ehe. So einen würde ich nie zu verheiraten versuchen. Ehe ist was anderes als Partnerschaft. Und dann wird es dann noch toller, wenn das nur noch Beziehungen sind. Das ist dann gerade mal so, just mal so for fun, ne? Oder für ein bisschen heute und morgen, so ein bisschen für daheim rum. Nein. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was Gott einrichtet, ist heilig. Das ist unantastbar für den Menschen, für jede menschliche Institution. Kann man gar nicht deutlich genug sagen. Und wenn Gott das alles so einrichtet, dann hat das ja wohl auch noch einen Sinn und Zweck. Gott macht ja nicht einfach mal da sowas und dann ist es dann so, wie es ist, ne? Sondern was ist denn der Zweck der heiligen der Familie, deren normatives Vorbild durch alle Zeiten die heilige Familie ist? Das ist eben, dass in dieser Einheit der Familie die menschlichen Grundbedürfnisse sozusagen auch zu ihrem Recht kommen können. Wie heißt denn das heute in unserer Gesellschaft? Unsere Gesellschaft ist doch schon sozusagen monadisiert, vereinzelt in Rollenspieler. Ne? Wir übernehmen doch nur noch Rollen. Da ist auch schon Familie aufgelöst. Es gibt keine Vaterrolle und gibt keine Mutterrolle oder Elternrolle irgendwie, die dann also austauschbar war. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wo ich nur ein Rollenspieler bin, bin ich auswechselbar und da bin ich vertauschbar. Da gibt es nichts Spezifisches mehr. Ich frage Sie, Wie viele Mütter haben Sie? Wie viele Väter haben Sie? Können Sie die ersetzen oder hätten Sie ersetzen wollen durch irgendjemand anderes? Ich denke wohl nicht, ne? Mama ist Mama und für die gibt es keinen Ersatz. Papa ist Papa und für den gibt es keinen Ersatz. Oder täusche ich mich da? Und keine Rolle. Es genügt doch auch nicht einfach, dass ich ein Kind, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sozusagen Grundversorge und zu essen gebe, zu trinken gebe, sauber mache, dass es ein Bett hat, dass es auch nicht frieren muss, Kleider hat und so weiter. Na, dass es bei Zeiten in die Schule geschickt wird oder was weiß ich, sonst irgendwas. So wichtig das ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Familie ist zuerst einmal der Ort des Lieben, der Liebe und damit auch des Vertrauens. Gibt es eine Person, zu der ein Mensch in der Regel ein größeres Vertrauen hätte als zu der Mama? Vielleicht auch zum Papa oder zu den Eltern? Vielleicht auch noch zu der Oma, Opa? Das sind doch keine Rollenspiele, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Eine Gesellschaft, die uns weismachen will, die Familie könnte man in Rollen sozusagen auflösen. Die zerschlägt doch die Grundbedürfnisse eines Menschen, betrügt doch die Kinder um etwas ganz Wesentliches, das für ihr ganzes Leben wichtig ist. Wie viele Menschen sind mir schon begegnet, die mir gesagt haben, ich habe nie die Liebe einer Familie erlebt. Wie schrecklich. Die hatte immer genug zu essen, genug zu trinken, genug anzuziehen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, schauen Sie, wir beklagen heute zunehmend mehr, mit Recht, Kinderkriminalität, Jugendlichenkriminalität. Ach, woher kommt das wohl nur? Ich habe in den Vorlesungen der sogenannten Kriminalwissenschaft einmal gehört, wenn man keine Aggression ausübt, dann wird auch keine Aggression zurückkommen. Ach, das klingt alles wissenschaftlich, ne? Das ist Pappelapapp, ist das. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie vielen Kindern wird Gewalt angetan? Nicht, weil sie körperlich misshandelt werden, sondern weil sie seelisch misshandelt werden. Weil ihnen das Recht auf Mutterliebe, auf Elternliebe, von mir aus auch Oma und Oma-Liebe vorenthalten wird. Dann wird das, die Aggression ist dann ein Symptom einer verweigerten Liebe. Davon spricht der Staat nicht, das passt dem nämlich nicht ins Konzept. Und dann, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich mache gleich Schluss, ja. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen länger. Es hat aber auch damit zu tun, dass das ungeheuer wichtig ist, dieses Thema gerade in unserer Zeit. Und wir müssen da klar sehen. Und was die Kirche dazu tut für diese Klarsicht, rede ich besser nicht davon. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Familie, die aufgebaut ist, strukturiert ist nach dem der allerheiligsten Dreifaltigkeit, nach der heiligen Familie. Sie ist eine Hauskirche, wie das Konzil wunderschön sagt. Familie als Hauskirche. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn, wie unser Staat das heute tut, da kommen die Kinder bei uns in die Krippe, wenn es dunkel ist, und dann kommen sie abends nach Heim, wenn es dunkel ist. Dann kommt die Ganztagskindergarten, dann kommt die Ganztagsschule. Ne? Ich frage Sie, wer erzieht denn die Kinder dann? Wer erzieht die Kinder? Der Vater auch. Der Vaterstaat. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Wissen Sie, wer das vornehme Recht der Kindererziehung hat, von Gott, ist er verpflichtet und er kann das nicht einfach delegieren ohne ganz wichtige Gründe. Die Eltern. Und was steht davon an in der Erziehung? Die religiöse Erziehung. Hinzuerziehen auf Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, ihm gehorsam zu sein, seinem Willen gehorsam zu sein, ein persönliches, herzliches Verhältnis zu bekommen zu Christus durch das Beten. Ach, schräg, lass mal. Wo sind unsere Familien, die katholischen Familien, heute Hauskirchen? Bist du bereit, die Kinder, die Gott euch schenken wird, aus seiner Hand anzunehmen, sie erziehen, wie es Pflicht eines christlichen Vaters, einer christlichen Mutter ist? Da haben sie alle Ja gesagt. Da fragt man sich, wie kann es dann so aussehen? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sagen Sie dem lieben Gott nie Ja, wenn Sie Nein meinen oder die Dinge nicht ernst nehmen. Er wird Sie daran festhalten. Wie soll ein Kind auf den Weg des ewigen Lebens gebracht werden, wenn ein atheistischer, antitheistischer Staat die Erziehung vorgibt? Mit der extrem faulen Frucht der sogenannten Frühsexualerziehung. Können wir das vorstellen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Das sind Verbrechen an den Kindern, an den Seelen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich denke, es ist jetzt, ich kann das alles nur so ein bisschen abrisshafter sagen, ich könnte mich noch viel weiter verbreiten und die Lust wäre bei mir sehr groß, aber auf die Lust kommt es nicht an, weil die Lust selbstbezogen ist, liebe Brüder und Schwestern. Apropos, ja, ich hatte es vorhin von der Lust, was ist mit der sexuellen Lust, was hat die für eine Bedeutung? Sie hat die Bedeutung der Verheißung auf die lebende Vereinigung mit Christus in der Ewigkeit, im ewigen Leben. Sexuelle Lust, liebe Brüder und Schwestern, ist Verheißung, hat Verheißungscharakter. Schreckt das nach. Halten wir das, was Gott so gestiftet hat, weil er es so gewollt hat, weil das schon in ihm, dem Ewigen, verankert ist, dem Urbild schlechthin und alles andere dann nur Abbild ist. Hoch und heilig, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, alles auf allem anderen kann kein Segen ruhen. Amen, Amen, Amen.